Was ist der Grund dafür, dass Gott Leid zulässt? Warum ist es so, dass Gott zulässt, dass uns Menschen böse Dinge widerfahren? Warum hat sich Gott dazu entschlossen, Dinge zuzulassen, die dazu führen, dass wir sehr enttäuscht werden? Diese Frage nach dem Leid und insbesondere, wie man die Existenz Gottes damit in Verbindung bringen kann, die kommt vor allem in Situationen, in denen wir Leid erleben, in denen wir in Lebensstürmen sind. Und das kann auf unterschiedliche Art und Weise im Laufe unseres Lebens passieren, in unterschiedlichen Lebensabschnitten. Zum Beispiel eine junge Frau, die sich nichts mehr wünscht, als schwanger zu werden, aber sie ist unfruchtbar. Und dann stellt sie die Frage, warum Gott, kann ich nicht einfach ein Kind bekommen? Ich will ja gar nichts Böses. Oder ein Familienvater, und das ist nicht unrealistisch, der einen Kredit abzahlt fürs Haus und für seine Frau und seine Kinder sorgt, aber da die wirtschaftliche Lage zurzeit schlecht ist, kriegt eine Kündigung und jetzt ist er vor existenziellen Herausforderungen und fragt dann natürlich, Gott, warum hast du das zugelassen, dass ich meinen Job verloren habe und jetzt vor solchen Herausforderungen stehe? Eine Gruppe von Menschen, die mir sehr am Herzen liegt und mit denen ich sehr mitfühlen kann, das sind die Singles, die sich nichts mehr wünschen und ersehnen, als endlich einen Partner zu finden, der zu mir passt. Und sie sind so enttäuscht, weil sie es versucht haben, aber immer wieder am Ende alleine waren. Und sie fragen sich, Gott, warum lässt du das zu, dass ich einsam bin? Okay, es hat natürlich in jedem von unseren Lebensgestaltungsplänen auch eine unterschiedliche Ausprägung. Aber früher oder später werden wir mal mit solchen Themen konfrontiert werden. Ich meine, allerspätestens da, wo es jeden von uns trifft, ist dann der Tod von einem nahen Menschen, den wir dann verloren haben. Oder Krankheitssituationen, wo wir fragen, warum musste er oder sie viel zu früh gehen? Oder warum hat er Krebs bekommen? Deswegen ist es wichtig, dass wir als Menschen, die sagen, wir möchten Jesus nachfolgen, darauf eine Antwort geben können. Und es ist auch wichtig, weil selbst wenn es dir jetzt sehr gut geht, ich könnte zum Beispiel für mich sprechen, also ich bin jetzt nicht in einer Lebenskrise zurzeit, ich bin ein sehr glücklicher Mensch, ich glaube, ich bin einer der glücklichsten Menschen, die es überhaupt jemals gegeben hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was sollte ich jetzt noch ändern in meinem Leben, ich bin sehr zufrieden. Ich habe auch keine Krankheit, mir geht es eigentlich gut. Aber auch ich muss mir diese Frage stellen, alleine schon deswegen, weil wir sprachfähig sein müssen gegenüber Menschen mit einer anderen Weltanschauung. Wenn natürlich jemand mit einer atheistischen Weltanschauung, der hat natürlich ein starkes Argument, der sagt, es gibt also so viel Leid in dieser Welt, ja, das ist doch ganz klar ein Indiz dafür, dass es keine höhere Macht gibt. Das spricht doch dafür, dass da eben kein Gott da ist, der eingreift. Weil wir glauben ja, dass Gott allmächtig ist, also er kann die Situation ändern und dass er für jeden einzelnen Menschen einen guten Plan hat, dass er jeden einzelnen Menschen auf unglaubliche Weise liebt. Also wie kann ich das dann erklären? Wie würdest du das denn erklären, wenn du jetzt gefragt wirst, wie kann man diese Frage auflösen? Ich glaube, die meisten von uns, die sich schon mal mit diesem Thema so beschäftigt haben, mit dieser Frage der Lebensstürme, würden wahrscheinlich sagen, es gibt sowas wie freien Willen. Das ist also das Argument, dass Gott uns die Freiheit gegeben hat, uns für Gutes zu entscheiden, aber auch für Schlechtes. Und es dreht dann den Spieß praktisch um und dann ist das Argument nicht mehr, warum lässt Gott Leid zu, sondern vielmehr, warum lassen wir Menschen das Leid zu. Also warum übernehmen wir nicht Verantwortung für uns selber und handeln dementsprechend? Also am Ende des Tages sind immer Menschen, die Leute, die den Abzug drücken im Krieg. Und es sind Menschen, die mobben, es sind Menschen, die Gewalt und Hass verbreiten. Also ist eigentlich die Frage, warum lassen wir Menschen das zu? Oder auch ein anderes Szenario wäre jetzt natürlich der Kettenraucher, der zum Beispiel 50 Jahre lang täglich Tabak konsumiert hat. Ja, ist irgendwo klar, dass der sich bewusst dem Risiko von Lungenkrebs ausgesetzt hat und dann das halt einfach in Kauf genommen hat und ein Resultat seiner freien Willensentscheidung ist. Ich finde dieses Argument gut und ich bin auch selber ein Verfechter vom freien Willen und der Verantwortung, die damit einhergeht, aber ich glaube, dass es immer noch nicht wirklich zufriedenstellend ist, um diese Frage nach dem Leid zu beantworten, weil es keine Erklärung liefert für beispielsweise Naturkatastrophen, also warum bricht der Vulkan aus oder warum gibt es Erdbeben. Da ist jetzt nicht direkt erkennbar, dass ein menschlicher Anstoß das ins Rollen gebracht hat. Also es ist keine menschliche Instanz, die jetzt ein Erdbeben erzeugt. Wie können wir eine Lösung darauf finden? Und insbesondere, wie können wir damit umgehen, wenn wir selber irgendwann mal in diese Krisen hineingeraten? Was ist unser Anker in solchen Lebenssituationen? Weißt du, wir sind nicht die ersten Menschen, die Probleme mit dem Job haben. Wir sind nicht die ersten Menschen, die irgendwie mehr sich einsam gefühlt haben, kein Kind kriegen konnten oder dergleichen. Sondern es hat schon immer gegeben. Auch schon vor Tausenden von Jahren haben Menschen eigentlich genau dieselben Lebensprobleme gehabt wie wir. Und heute möchte ich dir einen Mann vorstellen, den wir aus der Antike kennen, aus dem Alten Testament, der unfassbares Leid im Laufe seines Lebens erlebt hat. Und am Ende der Predigt werden wir erfahren, was er selber in der Retroperspektive sagt darüber, warum Gott das zugelassen hat in seinem Leben. Diese Geschichte, ich lade dich ein, das daheim auch nachzulesen, die finden wir im ersten Buch der Bibel. Also die Bibel besteht aus 66 Büchern und das erste Buch, das nennen wir das Buch Genesis oder das erste Buch von Mose. Und im Kapitel 37 bis 50 wird dieser Mann aus der Antike beschrieben und was sein Lebensweg war. Das ist die Geschichte von Josef. Der Josef war der Lieblingssohn von seinem Vater Jakob. Und deswegen hatte er keine gute Zeit mit seinem 11 Brüdern. Also du kannst dir vorstellen, wie es in der Familie rumgegangen ist mit 12 Jungs. Ist bestimmt nicht so einfach gewesen. Und er ist der eine gewesen, auf den alle eifersüchtig waren. Und der Vater hat dem Josef, weil er ihn so bevorzugt hat, ein prächtiges Gewand geschenkt. Und es hat natürlich dann diese Eifersucht und eigentlich diesen Zorn, den die Brüder hatten auf Josef, zusätzlich noch befeuert. Im Laufe der Zeit hatte der Josef einen Traum von Gott. Und in diesem Traum, da war er mit seinen Brüdern auf dem Feld und hat Heu zu so Heubarren zusammengebunden. Und in diesem Traum war sein Heubarren aufrecht stehend und 11 Heubarren von den Brüdern, die sind also vor dem Barren von dem Josef umgefallen. Er erzählt diesen Traum seinen Brüdern und die sind so außer sich vor Zorn und sagen, willst du jetzt etwa, dass wir uns vor dir niederwerfen? Willst du jetzt über uns herrschen und unser König sein? Und sie haben ihn so inbrünstig gehasst. Da hat er noch einmal einen Traum, wo sich 11 Sterne und der Sonne und der Mond verbeugen vor dem Josef. Und dann hat er auch seinen Vater und seiner Mutter noch erzählt und sie haben ihn alle zurechtgewiesen und gesagt, also dieser Traum, der ist nicht von Gott. Und sie waren außer sich vor Hass. Und diese Familiendynamik war wirklich ganz, ganz schrecklich. Eines Tages waren die Brüder in Dothan und haben die Schafe und die Ziegen von dem Jakob gehütet. Und der Josef hat von seinem Vater den Auftrag bekommen, zu schauen nach dem Rechten, wie es den Tieren und den Brüdern so geht. Und dann macht er sich also auf den Weg nach Dothan. Und als die Brüder ihn von der Ferne gesehen haben, da beginnt eigentlich der Lebenssturm, die Krise. Sie haben nämlich beschlossen, wir haben jetzt einfach das so satt mit diesem elendigen Josef, wir werden ihn töten. Und dann haben sie so diese Debatte, ja, weil es eigentlich unser Bruder, sollen wir ihn töten? Und dann entschließen sie sich aufgrund von einer Aussage von dem Ruben, das war so einer der Brüder, ja, wir töten ihn nicht direkt, sondern wir lassen ihn verhungern und ja, auf diese Art und Weise gehen wir dann damit um. Also wir enthaupten ihn jetzt nicht, sondern wir werfen ihn einfach in die Grube. Josef, der kommt also her, die packen ihn, die ziehen ihm sein prächtiges Gewand aus und schmeißen ihn in einen Brunnen ohne Wasser. Und danach setzen sie sich zusammen an den Tisch, um miteinander zu essen. Also da sieht man schon diese Gegenüberstellung von Josef und den Brüdern. Also der Josef in der Grube, der verhungern soll und die Brüder, die jetzt eine gute Zeit beim Essen haben. Also das verdeutlicht nochmal, wie bösartig diese Brüder gegenüber Josef waren. Und dann kam, während sie da gesessen sind, eine Karawane von Ismaelitern. Also es waren so Leute, die Kaufleute, die sind vorübergezogen. Und der Judah, das war ein anderer der 12 Brüder, hatte die Idee, hey, das bringt ja gar nichts, wenn wir unseren Bruder einfach so töten. Weißt du was? Wir sollten ihn verkaufen. Also jetzt wird die Geschichte wirklich wild. Also jetzt geht es um Menschenhandel. Und die verkaufen ihren Bruder an diese Karawane für 20 Silberstücke. Und die Karawane nimmt den Josef mit nach Ägypten. Und die verkaufen den da als Sklaven an einen hochrangigen Beamten in Ägypten namens Potiphar. Jetzt muss ich kurz die Story unterbrechen. Ich meine, der Josef, der hatte einen Traum von Gott, dass sich seine 11 Brüder vor ihm verbeugen werden. Und das Gegenteil passiert. Seine 11 Brüder, die werfen ihn in die Grube. Und die verkaufen ihn. Und jetzt ist er in einem fremden Land als Sklave verkauft, nackt. Wir wissen natürlich jetzt nicht, was psychologisch in dem Josef vorgegangen ist. Aber ich denke, dass es durchaus rational ist, dass man annimmt, dass er sich die Frage gestellt hat, Gott, was ist da los? Also warum lässt du das zu? Wo du doch eigentlich sogar etwas anderes vorgehabt hast mit mir. Wenn du die Geschichte in Genesis liest, kommt jetzt irgendwie ein komischer Einschub, wo dann plötzlich beschrieben wird, was der Bruder, der die Idee hatte, den Josef als Sklaven zu verkaufen, so macht. Aus Zeitgründen gehe ich jetzt da nicht drauf ein. Das Ende von der Geschichte, wo jetzt dieser Judah beschrieben wird, ist also hardcore, also der hat wirklich Sex mit seiner Schwiegertochter und daraus entstehen Zwillinge. Also ganz böse Sachen, also ganz wilde Geschichte, wirklich abartig. Und dann wird weitergemacht mit der Erzählung von Josef. Und ich mir dachte, hä, warum so ein komischer Einschub jetzt? Aber dann ist mir klar geworden, Josef, der wird jetzt verglichen mit Judah, weil er bei Potiphar, bei diesem Herrn, an den er jetzt verkauft worden ist, auch eine sehr ähnliche Situation hat, auch eine Situation mit einer Bettgeschichte. Also die Geschichte geht dann weiter mit Josef und der Josef ist so ein tüchtiger und guter Arbeiter für diesen Potiphar, dass der beschließt, ihn über sein ganzes Haus einzusetzen. Der darf alle Finanzen regeln, seine ganze Habe und er sagt, nur Essen möchte ich noch selber, aber den Rest machst du bitte. Und da könnte man jetzt denken, also die Abwärtsspirale ist jetzt unterbrochen. Jetzt geht es wieder nach oben für den Josef. Jetzt kann er sich in Ägypten was aufbauen. Aber die Frau von Potiphar hat ein Auge geworfen auf den Josef und wollte, dass er mit ihr schläft. Sie wollte ihn verführen. Und der Josef, und da erfahren wir jetzt in der Geschichte, wie er zu Gott steht. Er sagt zu dieser Frau von Potiphar: Wie könnte ich gegen Gott sündigen? Also er hat immer noch an Gott festgehalten, obwohl er zu Unrecht hierher gekommen ist. Er sagt, nee, ich kann da nicht Ehebruch mit dir begehen. Du bist die Frau von meinem Chef. Ich wäre ja wahnsinnig. Das sei fern von mir. Also ich kann nicht gegen Gott sündigen. Also er hat immer noch an Gott festgehalten. Und dann merkt man, ja, der Judah, dem geht es eigentlich gut, obwohl er volle Kanne sich verfehlt hat. Aber der Josef, ja, der, dem passiert Folgendes. Die Frau von Potiphar, die greift den Josef an der Kleidung, die drängt sich ihm auf. Und jetzt ist das zweite Mal, dass er nackert ist, weil sie ihm das Gewand wegreißt. Und er läuft weg. Also die wollte sich aufzwängen. Und dann schreit sie, der Jude wollte mich vergewaltigen. Und alle im Haus stürmen zur Frau von Potiphar. Und auch der Potiphar selber war dann so außer sich vor Zorn über den Josef, der ja nichts falsch gemacht hat, der ja eigentlich sogar gut gehandelt hat. Der sagt, ich will nicht gegen Gott sündigen. Aber der Potiphar, der ist drauf reingefallen, auf die Lüge von seiner Frau. Und deswegen wurde er dann ins Gefängnis geworfen. Also es geht noch weiter nach unten. Nicht nur, dass er zu Unrecht nach Ägypten gekommen ist, jetzt ist er auch noch zu Unrecht im Gefängnis. Und das, obwohl er an Gott festgehalten hat. Tiefer kann man ja eigentlich gar nicht mehr sinken. Ich meine, viele von uns sind auch vielleicht jetzt gerade in einer sehr akuten Krise. Du bist damit nicht alleine. Menschen ging es schon immer so. Und das konnte ja auch an Trost spenden. In dieser Geschichte geht es weiter damit, dass der Mundschenk vom Pharao und der Bäcker vom Pharao sich was zu Schulden kommen lassen und deswegen zum Josef in seine Gefängniszelle kommen. Die haben beide mit der Zeit einen Traum und in diesem Traum, da deutet der Josef das dann mit Gottes Hilfe und sagt den Bäcker und dem Mundschenk voraus, in 3 Tagen werdet ihr frei werden. Du Bäcker, du wirst gehängt werden und du Mundschenk, du wirst wieder deinen alten Beruf ausüben und den Pharao den Becher geben. Zu diesem Zeitpunkt war der Josef 28 Jahre alt. Er war 17, als er verkauft worden ist. Vielleicht war er dann in seinen 20ern, wie das mit der Frau von Potiphar war. Und jetzt ist er 28, er ist schon zeitlang im Gefängnis. Und er sagt zu dem Mundschenk, wenn das dann eintritt, dann bitte leg ein gutes Wort ein beim Pharao. Und er begründet es auch, er sagt, weil ich eh schon erst einmal zu Unrecht hier in Ägypten bin und darüber hinaus noch einmal zu Unrecht hier im Gefängnis sitze. Bitte sagt es dem Pharao. Und dann wird der Mundschenk tatsächlich nach 3 Tagen zum Pharao gebracht. Der Traum erfüllt sich. Also irgendwie ist Gott wirklich am Wirken durch den Josef. Und der Mundschenk vergisst den Josef. Und es dauert nochmal 2 weitere Jahre, bis er 30 Jahre ist, dass sich der Mundschenk an den Josef erinnert. Er sitzt dann noch 2 Jahre im Gefängnis. Also der Josef, der hat sich mit Sicherheit die Frage gestellt, was ist denn da los? Warum zum Henker lässt du das zu? Ich meine, du benutzt mich ja hier sogar im Gefängnis, aber ich komme trotzdem nicht frei. Die Geschichte nimmt dann einen dramatischen Wendepunkt, als dann im Alter von 30 Jahren von Josef der Pharao einen Traum hat. einen doppelten Traum. Und keiner von den ganzen Wahrsagern in ganz Ägypten konnte ihm diese Träume von ihm deuten. Und da hat sich dann der Mundschenk erinnert, oh, warte mal, vor 2 Jahren, da hat der Josef, dieser Jude, im Gefängnis meine Träume gedeutet und die von dem Bäcker. Und diese, also die Deutung, die war akkurat, das hat tatsächlich gepasst. Frag doch mal den Josef. Und dann holt tatsächlich der Pharao den Josef aus dem Gefängnis raus. Der kriegt dann, also er rasiert sich die Haare, kriegt neue Kleider und geht dann vor dem Pharao. Und der Pharao erzählt ihm seinen Traum. Und er sagt, ich habe 7 Kühe, so Tiere aus dem Nil steigen sehen, die waren richtig fett. Und dann danach 7 Kühe, die extrem hässlich und dürr waren. Und diese hässlichen Kühe haben die 7 Fetten aufgefressen. Dann ist er aufgewacht und dann ist er wieder eingeschlafen. Dann hat er 7 schöne, prächtige Ähren vom Feld gesehen und 7 hässliche und vertrocknete Ähren. Und diese hässlichen haben die schönen Ähren aufgefressen. Und das erzählt er dem Josef, der ist jetzt in diesem Palast von dem Pharao. Und der Josef deutet dem Pharao den Traum. Und er sagt, das bedeutet, o Pharao, dass Gott beschlossen hat, 7 fruchtbare Jahre auf der ganzen Welt zu schenken, wo wir so viel Überfluss haben werden wie nie zuvor. Aber danach werden 7 Jahre der Hungersnot kommen, die so schlimm sind, dass wir vergessen werden, wie gut es uns jemals ging. Und dann gibt er sogar einen Vorschlag, was der Pharao jetzt deswegen tun soll. Und er sagt, sie sollten einen weisen Mann einsetzen über Ägypten, der in der Zeit der 7 fruchtbaren Jahre ein 1/5 von dem ganzen Einnahmen, also dem ganzen Getreide, in die Vorratskammern bringt. Dass wir gerüstet sind, wenn dann die 7 Hungersjahre kommen. Und dann wird jeder in Ägypten die Weisheit von ihnen preisen und sie werden durch diese Hungersnot durchkommen. Der Pharao und die ganzen Leute in diesem Raum, die hören diese Interpretationen, auch was der für eine Empfehlung hat. Und er ist so begeistert, also der O-Ton des Pharaos, er sagt dann, offensichtlich ist der Geist Gottes in Josef. Ich weiß nicht, wer noch weiser sein könnte als er. Deswegen sollten wir Josef einsetzen über ganz Ägypten. Das nenne ich mal eine dramatische Wendung. Und er kriegt dann prächtige Kleider geschenkt vom Pharao. Er wird dann die rechte Hand des Pharaos. Er bekommt eine Frau. Er bekommt den Siegelring des Pharaos. Und 7 prächtige Jahre stehen vor dem Josef. Und der ist dann da am Hof des Pharaos, die rechte Hand, und nimmt 1/5 von dem Getreide, füllt er in die Vorratskammern. Hat eh keinen interessiert, weil so viel Überfluss da war. Im Alter von 39, also 7 Jahre sind jetzt vergangen, und es ist bereits 2 Jahre lang Hungersnot. Da preisen den Josef alle in ganz Ägypten, weil er so clever war und es vorausgesehen hat mit Gottes Hilfe und er jetzt den Ägyptern eigentlich das Leben geschenkt hat, weil der das geplant hat. Und alle von ganz Ägypten sind begeistert von Josef, aber die Hungersnot ist so groß, dass tatsächlich in dem Land von seinem Vater und seinen Brüdern auch extremer Mangel ist, sodass sie sterben vor lauter Hunger. Und sie haben aber mitbekommen, in Ägypten, da gibt's noch was. Und dann kommen die Brüder im Auftrag von dem todtraurigen Jakob, der ja gedacht hat, dass ein Sohn von einem Tier gefressen worden ist. Da haben ihn die Brüder ein bisschen angeflunkert. Die Brüder kommen zu Ägypten und erkennen den Josef aber erst nicht. Ich meine, er ist jetzt hier 39, also 39 Jahre und ist natürlich auch nicht zu erwarten. Die dachten, der ist irgendwo. Und dann kommt es zum Höhepunkt der Geschichte. Also ich lasse jetzt natürlich ein paar Details aus. Ihr könnt es sehr gerne zu Hause nachlesen. Das ist eine hochspannende Geschichte. Aber der Höhepunkt, wo sich Josef selber an seinen Brüdern offenbart, das ist die zentrale Stelle von dieser Geschichte. Ich möchte sie dir gerne vorlesen. In dieser Stelle erfahren wir, warum Gott das alles zugelassen hat und was Josef in der Retroperspektive sagt. Es ist in 1. Mose Kapitel 45 ab Vers 4. Also er hat alle Ägypter rausgeschickt, ist jetzt alleine mit seinen Brüdern und jetzt offenbare sich die zentrale Textstelle. Er sagt, kommt her zu mir. Und sie kamen näher. Und wieder sagte er, ich bin euer Bruder, Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber macht euch deswegen keine Vorwürfe. Gott selbst hat mich vor euch hergeschickt, um euer Leben zu retten. Denn schon seit 2 Jahren herrscht nun Hungersnot und auch in den nächsten 5 Jahren wird man weder säen noch ernten können. Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und einige übrig bleiben. Ja, nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Und er hat mich zum wichtigsten Berater des Pharaos gemacht, zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägypten. Die Story geht dann weiter. Die fangen alle das Weinen an, die rasten aus. Und die können es gar nicht begreifen, wie gut eigentlich jetzt das auch ausgegangen ist. Und die Brüder versöhnen sich tatsächlich. Und auch der Vater kommt dann noch nach Ägypten. Und ja, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber es ist wirklich wie so ein, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Also sie sind dann in Ägypten, haben sie sich niedergelassen. Josef konnte seine Familie versorgen und seine Brüder. Und Josef ist 110 Jahre alt geworden und er starb alt und lebenssatt. So geht es dann aus, die Geschichte. Aber ich fand es so krass, als ich das gelesen habe, wie Josef, wie er selber, der ja all das durchgemacht hat, der ja sagt, ja, warum Gott, lässt du das zu, dass ich unrechtmäßig hier auf Ägypten komme, dass ich unrechtmäßig ins Gefängnis komme? Er sagt, dass Gott von vorne herein schon immer einen noch viel größeren Plan hatte, als er sich es überhaupt jemals ausmalen konnte. Und damit die Rettung in der Zeit der Not noch viel größer wird, hat Gott es zugelassen. Ich meine, natürlich, der Josef hatte nicht diese Perspektive im Gefängnis. Das hat er ja nicht gewusst, wie das ausgeht. Aber er hatte in Gott einen Anker, an dem er sich festgehalten hat, der ihn in dieser Zeit der Krise durchgetragen hat. Und am Ende hat sich das Blatt für Josef und für seine ganze Familie, die sich dann miteinander versöhnt haben, total gewendet. Die entscheidende Frage für uns lautet daher, vielleicht nicht unbedingt, warum Gott lässt du dieses oder jenes zu, sondern ich möchte euch empfehlen, dass ihr diese Frage mal versucht anders zu formulieren. Fragt doch einfach, wozu Gott lässt du das gerade zu? Was ist dein längerer Plan? Wir haben oft nicht diese Perspektive in der Zeit des Sturms, aber Gott hat sie und er weiß dann schon am Ende, was passiert. Und Josef ist für uns da wirklich wie so ein Vorbild, an dem wir uns orientieren sollten. Und bis zu diesem Zeitpunkt war diese Predigt auch vielleicht jetzt eigentlich mehr eine jüdische Predigt, aber jetzt möchte ich so ein bisschen auch den christlichen Aspekt noch mit reinbringen, denn der Josef ist ja nicht der Einzige, der mit Leid konfrontiert worden ist, sondern unser Erlöser selbst, Jesus, ist im Grunde der größere Josef. Er, der auch von Judas verraten wurde und für 20 Silberstücke für den Lohn eines Sklaven verkauft wurde, der in der Grube starb und auferstanden ist und zu Rechten des Königs im Himmel sitzt. Und eines Tages werden wir alle zu ihm kommen. Das ist wie ein Vorschatten, diese Geschichte auf Jesus, der die Erfüllung von Josef ist. Und Jesus musste auch dasselbe durchmachen. Er hat auch so viel erlitten. Er ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Warum? Damit die Rettung am Ende noch größer wird. Aufgrund der Freude, die vor ihm lag, hat er dieses Leid erduldet. Was haben wir heute gelernt? Die Frage nach dem Leid, also die resultiert aufgrund dessen, dass jeder von uns mit Leid konfrontiert ist. Aber wir können einerseits natürlich die Frage beantworten aufgrund von dem freien Willen, den wir haben. Und da hat jeder von uns Verantwortung. Und da sollten wir uns ein Beispiel nehmen an den Josef, eben unseren freien Willen für das Richtige einzusetzen. Aber Gott lässt manchmal auch Dinge passieren, weil er weiß, was im Nachhinein noch für ein viel größerer Gewinn darin liegt. Und vielleicht sehen wir das dann auch erst, wenn wir im Himmel sind. Aber in der Zwischenzeit sollte jeder von uns in Gott diesen Anker haben und nur fragen, Gott, wozu? Wie kann ich in dieser Situation das Richtige tun? Und nicht so sehr Gott anklagen, Gott, warum lässt du es zu? Das ist das, was ich mir wünsche für jeden Einzelnen von euch, wenn ihr durch solche Zeiten durchgeht. Ich wünsche mir für jeden Einzelnen von euch, gerade wenn es vielleicht wirklich in einer Krise seid, dass ihr in Jesus euren Anker findet und unerschütterlich seid und durchhaltet, so wie der Josef durchgehalten hat. Am Ende wird Gott eine große Rettung daraus hervorbringen, wie wir uns gar nicht vorstellen können. Und das ist eine Art der Hoffnung, die ich mir für uns als Gemeinde wünsche, die uns auch zu phänomenalen Menschen macht, wo andere Leute dann sagen, wow, also so wie die Leute in dieser Kirchengemeinde leben, das ist, also die sind wirklich geprägt von Hoffnung. Die haben einen Anker, den habe ich nicht. Das ist das, was ich mir für euch alle wünsche. Amen.